Alters. Ja, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen und freue mich für alle, die gekommen sind, trotz sommerlichen Temperaturen. Vielleicht sind auch einige im Urlaub. Aber schön, dass ihr da seid. Und die Predigt ist auch sehr erfrischend, finde ich zumindest. Psalm 66. Denn der Psalm 66 gehört zu einer Gruppe von Dankpsalmen. Das sind vier Dankpsalmen, die direkt hintereinander stehen. Die Psalmen für sich, aber auch die Zusammenstellung der Psalmen ist nicht zufällig. Die Psalmen sind in fünf Bücher eingeteilt. Kein Zufall, denn die Tora, die ersten fünf Bücher Mose, sind auch fünf Bücher. Und die Psalmen haben im Leben des alten Israel, besonders nach der Zerstörung des ersten Tempels, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und spielen auch heute noch eine sehr wichtige Rolle im Leben Israels und im Leben der Gemeinde. Also es wird viermal hintereinander gedankt und man kann sogar sagen, dass der Psalm 66 eigentlich eine Wiederholung von Psalm 65 nur mit anderen Worten ist. Es ist ein biblisches Prinzip, dass Dinge immer wiederholt werden. Vielleicht ist die ganze Bibel eine Variation über Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und die ganze Bibel kreist um diesen Vers. Wiederholung ist sehr wichtig, denn wir vergessen ja sehr schnell, was er uns Gutes getan hat. Ich mache es jetzt so, dass ich jetzt auf keinen Fall den Psalm jetzt Vers für Vers durchgehe, das würden wir überhaupt nicht schaffen. Ich mache es einfach so, dass ich vom Zentrum dieses Psalms ausgehe und dann ein paar Kreise drum ziehe. Das Zentrum dieses Psalms ist nicht Vers 1, sondern das Zentrum des Psalms liegt genau in der Mitte. Er ist sehr kunstvoll aufgebaut, und zwar Vers 10. Das ist die Mitte dieses Psalms. Da läuft alles drauf hin und geht auch alles davon weg. Du hast uns geprüft, o Gott, und geläutert. Und diesem Vers 10 ist der Vers 12 zugeordnet. Du hast uns herausgeführt und geholfen. Du hast uns geprüft und geläutert, du hast uns errettet und herausgeführt. Das ist das Zentrum. Also es geht hier in dem Psalm zunächst mal um Prüfung und Reinigung. Du hast uns geprüft und geläutert. Das ist das Zentrum. Man könnte auch sagen, ohne Prüfung gibt es keine Heiligung. Ich habe ein altes Buch von Johann Arndt. Und manchmal tut man ganz gut daran, wieder in diese alten Bücher zu sehen. Johann Arndt war einer der Urgroßväter der Erweckungsbewegungen. Er war Superintendent in Celle, lebte Anfang des 17. Jahrhunderts. Und er hat ein Buch geschrieben vom wahren Christentum. Und er sagt, das wahre Christentum ist nicht das Christentum der Gelehrten, sondern das wahre Christentum ist das Christentum, das im alltäglichen Leben gelebt wird. Und er schreibt, je tiefer du in deine Schwachheit hinniedersinkst, desto tiefer senkst du dich in Gottes Gewalt und Stärke ein. Das schreibt er an Christen. Das heißt, Christen werden geprüft und gereinigt. Das ist ein Zentralthema der Bibel. Heiligung heißt nicht moralische Aufrüstung, dazu braucht man keinen Heiligen Geist. Also ein anständiges Leben zu führen, brauchst du vielleicht eine gute Erziehung, ja, das schon. Aber brauchst keinen Heiligen Geist. Aber Heiligung heißt verwandelt werden in das Ebenbild Gottes und das ist mehr als ein anständiges Leben führen. Ich hoffe schon, dass wir ein anständiges Leben führen, aber das ist zu wenig. Es geht um die Verwandlung in das Ebenbild Gottes. Und da gehören Prüfung und Reinigung durch den Heiligen Geist zentral dazu. Bevor jetzt aber jemand Angst bekommt, kann ich euch auch schon beruhigen, es gibt ein Maß für diese Prüfungen, also nicht jeder Christ wird in jeder Weise geprüft. Ernst Modersohn, ein Pastor des vorigen Jahrhunderts, der schrieb mal Folgendes: Die Bahn hat Güterwaggons und da steht drauf, zulässiges Höchstgewicht so und so viele Tonnen. Und dann schreibt er, wenn die Bahn ihre Waggons schon so sehr liebt, dass sie ein zulässiges Gesamtgewicht vorschreibt, ja, wie viel mehr wird Gott uns lieben, dass er uns nicht über die Maßen prüft und reinigt. Jetzt kann man fragen, ja, der Psalmbeter, wir wissen nicht genau, wer es ist. Was ist denn deine Prüfung? Um was geht es hier denn eigentlich? Wenn man den Psalm liest, wird man zu dem Schluss kommen, dass es irgendeine feindliche Bedrohung gewesen sein muss. Einige Ausleger, und ich glaube, sie haben recht, deuten diesen Psalm auf die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, als ein feindliches Heer der Babylonier gut gerüstet die Stadt Jerusalem erobert, dem Erdboden gleich macht und den Großteil der Bevölkerung wegführt. Denn der Psalmbeter sagt nicht genau, was es ist, aber er nennt so einige Hinweise. Er sagt, du hast uns geprüft und geläutert. Und dann heißt es hier in Vers 10, wie man Silber läutert im Schmelztiegel. Und Silber läutern, das ist eine sehr schwierige Sache. Man baut das Silber in den Silberminen ab und dann ist in diesem Silber noch sehr viel Verunreinigung drin. Steine, Sand, andere Metalle. Und dann schmilzt man dieses Silber. Dann gibt es auch einen Silberspiegel, das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann wird das Silber abgeschöpft und die Schlacken und was da ist, das wird dann ausgeschieden. Das heißt, ein Schmelztiegel, diese Prüfung und Läuterung ist mit großer Hitze und Auflösung verbunden. Das, was vorher fest war, wird flüssig und läuft quasi weg. Dann schreibt er hier, du hast uns in einen Gefängnisturm werfen lassen. Ich war vorgestern mal übrigens, Empfehlung, in Miltenberg, ein wunderschönes Städtchen. Das liegt direkt vor unserer Haustür. Wir fliegen tausende von Kilometern, vor der Haustür liegen schöne Sachen. Also ich war vorgestern ganz begeistert. Und wenn ihr da mal Zeit habt, lauft zu der Burg hoch. Da ist eine wunderbare Ausstellung über geistliche Kunst. Das sind Ikonenmuseum, aber auch moderne Kunst, wo Künstler sich mit den Bibeln auseinandersetzen. Und dann kannst du auch auf den Bergfried hochlaufen. Muss ein bisschen schwindelfrei sein, aber es ist alles gut gesichert. Und dort ist so ein Burgverlies zu sehen. Also ich muss sagen, mir wird das schon schwindelig, wenn ich da nur runtergucke. Da wurden dann die Gefangenen scheinbar mit einem Seil dann da abgelassen und wahrscheinlich sind sie da unten verhungert. Also ein Gefängnisturm ist eine grausame, dunkle Angelegenheit. Dann sagt er, du hast eine Last auf unseren Rücken kommen lassen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Wenn man eine schwere Last mit sich trägt, dann heißt es, du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Das ist die Stelle, wo ich denke, da sind diese feindlichen Reiterheere gemeint. Denn es heißt wörtlich, Menschen reiten über unsere Köpfe hinweg. Und das, glaube ich, kann man ganz wörtlich nehmen bei der Einnahme der Stadt Jerusalems. Und dann ist hier noch von Feuer und Wasser die Rede. Du hast uns in Feuer und Wasser kommen lassen. Das deutet hin auch auf eine Stelle in Jesaja, die lese ich nachher noch vor. Also entscheidend ist, dass diese Prüfungen sehr heftig waren, dass diese Prüfungen bis an die Substanz gingen. Aber noch entscheidender ist, diese Prüfungen kommen nicht direkt vom Teufel. Man könnte ja denken, der Teufel hat jetzt hier das Sagen übernommen. Es heißt hier, du hast uns geprüft. Du hast uns ins Gefängnis geführt. Du hast die Menschen über unser Haupt kommen lassen. Also das heißt, diese Prüfungen, sicherlich hat der Teufel da was mit zu tun, dass er Raum bekommt, aber letztlich die Ausgangsstelle ist von Gott. Von dir kommt das. Und deshalb geht der Geprüfte jetzt nicht in einem Kreis, der jetzt um dieses Zentrum herumgezogen wird, von Gott weg, sondern er läuft zu ihm hin im Gebet. Es gibt viele Menschen, muss ich auch sagen, die werden sehr geprüft und sind nicht gläubig. Ich kenne einen ganzen Haufen Leute, die nicht gläubig sind und geprüft werden. Und die Tragik unserer Zeit ist, dass ich oft beobachte, dass diese Menschen durch diese Schwierigkeiten, die sie haben, von Gott weglaufen. Ich kenne viele, die laufen zu Esoterik und lassen sich dort irreführen. Eine besonders erschütternde Sache kam in einer Dokumentation. Ein Ehepaar hat ihren 18-jährigen Sohn verloren. Der ist ums Leben gekommen bei einem Unfall. Und dann sind diese Eltern völlig verzweifelt zu einem sogenannten Medium, und er hat einen Kontakt hergestellt ins Jenseits. Und ich kann euch sagen, das hat einen Haufen Geld gekostet. Aber mir haben diese Eltern leid getan, weil man gemerkt hat, sie waren völlig verzweifelt und sie waren bereit, 500 Euro für eine Stunde zu bezahlen. In der Bibel steht, mich die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Brunnen, die löchrig sind und kein Wasser geben. Der Psalmbeter macht es richtig, er läuft nicht von Gott weg irgendwo hin. Übrigens gibt es in der Bibel auch König Saul zum Beispiel, der ist auch zur Totenbeschwörerin gelaufen, sondern er läuft im Gebet zu dem lebendigen Gott hin. Und so ist der Kreis, den wir um diese Mitte ziehen, du hast uns geprüft und geläutert, das Gebet. Die Psalmen sind voller Gebete von Menschen, die in Prüfungen und Schwierigkeiten sind. Psalm 13, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht von mir? Da klagt ein Psalmbeter, der David, seine Not. Psalm 64, gerade zwei Verse weiter vorne, ist ein Klagepsalm. Also, wenn es dir schlecht geht und du in Prüfungen bist, ich empfehle das Beten von Psalmen. Steht sogar im Neuen Testament, wer leidet, bete. Und wer gut geht, der singe die Lobpsalmen. Und wenn dir es gut geht, nicht in Prüfungen bist, dann musst du auch nicht untätig sein, dann kannst du beten für Menschen, die in Prüfungen und Schwierigkeiten sind. Und da gibt es eine ganze Menge. Ich musste bei der Vorbereitung die ganze Zeit denken an die Geschwister in Ländern, in denen es lebensgefährlich ist, Christen zu sein. Und diese Geschwister, Open Doors, ich glaube, es liegen auch Hefte vorne aus, nehmt die mit und lest das. Das ist außerordentlich bewegend. Diese Geschwister, wenn man sie fragt, was wollt ihr von uns, was können wir für euch tun? Die sagen nicht in erster Linie, wir wollen Geld, sondern sagen, betet für uns. Und es gibt sehr bewegende Zeugnisse von Gebetserhörungen in diesen Ländern. Übrigens, während bei uns der Kirchenbesuch jedes Jahr rückläufiger wird, obwohl hier alle Freiheiten sind, werden gerade in diesen Ländern den massivsten Wachstum an Bekehrungen und Taufen zu verzeichnen. Laut Open Doors ist es gerade im Iran, der aus anderen Gründen jetzt wieder in den Schlagzeilen ist, kann man die Menge der Bibeln überhaupt nicht nachliefern, weil dort so viele Menschen zu Glauben kommen, Jesus begegnet denen manchmal auf ganz unkonventionelle Art. Also betet. Psalm 66 ist ein Psalm von jemand, der gebetet hat und für den gebetet wurde und der erlebt hat, dass Gott Gebete erhört. Das ist erfrischende Sache, das sagte ich vorhin. Es heißt, gelobt sei der Herr, der mein Gebet nicht von mir wendet, der mein Gebet nicht verwirft. Er hat mein Gebet erhört. Und so sind wir bei dem nächsten Kreis. Jetzt erzählt er von seiner Erfahrung, dass Gott auf sein Gebet geantwortet hat. Er hat eine Rettungserfahrung gemacht. Es ist etwas ganz Gewaltiges, wenn man Gottes Rettungshandeln erlebt. Deshalb das wahre Christentum ist nicht das Kopfchristentum, sondern das wahre Christentum, das lebt man dann, wenn man erfährt, wir haben einen Gott, der lebt, der Realität ist, der Gebete erhört und der mit ganz, manchmal ganz wunderbarem Handeln uns überrascht und eingreift, wo wir denken, das ist alles vorbei. Der Schmelztiegel ist vorbei. Auf einmal sammelt sich das Silber und es ist rein, die Schlacken sind draußen. Die Gefängnistüren sind auf einmal offen, wo sie vorher noch zu waren und man dachte, ich komme da nie raus. Auf einmal ist die Last weg. Die Feinde sind verschwunden. Übrigens, das ist ja auch so eine Geschichte, dass man manchmal denkt, diese Feinde, die bleiben ewig, die listen sich jetzt hier fest. Im Psalm 37, Vers 35, da steht, ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie eine grünende Zeder, also ein riesiger Baum. Und du denkst, der geht nie weg. Und auch denkst manchmal, diese Diktaturen, die die Christen verfolgen oder was es auch, da gibt es, das bleibt immer. Und dann heißt es hier, und siehe, ich ging wieder vorbei, da war er nicht mehr da. Und er war nicht, ich suchte ihn, aber er war nirgends mehr zu finden. Der war auf einmal weg. Naja, und Feuer und Wasser, ich sagte vorhin schon, es gibt eine wunderbare Stelle in Jesaja 43, wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Flammen nicht versengen sollen. Lest mal das Buch Daniel im Feuerofen, wo auf einmal ein vierter Mann mit drin ist, Jesus selbst. Und wenn das Wasserströme kommen, sollen dich nicht ersäufen. Das wird im Psalm selbst zitiert. Das ist diese Erfahrung Israels, als wir durchs Schilfmeer gingen, stand das Wasser zur Rechten und zur Linken wie eine Mauer. Wir haben einen Gott, der Gebete erhört und der uns errettet. Rettungserfahrungen sind ganz zentral und die stärken den Glauben wie sonst irgendwas. Als ich neu zum Glauben kam, vor 35 Jahren, ist jetzt her, ja, da habe ich mir manchmal gedacht, der Glaube könnte auch eine Illusion sein. Vielleicht irgendwas im Gehirn, dass man sich das Leben ein bisschen leichter macht, ja. Aber mittlerweile, ich habe jetzt noch keine schweren Verfolgungen erlebt, aber so manche großen und kleinen Schwierigkeiten und vor allen Dingen die Erfahrung, dass Gott real da ist und hilft und errettet. Und das stärkt den Glauben. Und dann sage ich jetzt, wenn der Glaube wirklich eine Illusion wäre, dann müsste ich aber mehr Glauben an die Illusion aufbringen, als dass Jesus wirklich da ist. Und das kann dir niemand nehmen. Denn das Ziel der Prüfungen ist nicht Leid. Ich weiß, es gibt auch so eine falsche Theologie, die das Leiden verglorifiziert. Das wollen wir nicht. In der Bibel steht nicht, dass Gott Spaß daran hat, seine Kinder leiden zu sehen. Das Ziel der Prüfungen ist nicht Leid, sondern Reinigung und Vertiefung unseres Glaubens. Oder wie der Johann Arndt es sagt, je tiefer du die Probleme, die Schwachheit spürst, desto mehr kannst du erleben, dass du einen Gott hast, der Stärke hat und der errettet aus Todesnot. Und das führt, und jetzt sind wir beim letzten Kreis hier drumherum, also Prüfungen führen ins Gebet. Wir erleben, dass Gott Gebete erhört. Und ich hoffe, du erlebst das auch. Und wenn du es jetzt nicht erlebst, dann warte drauf. Dann führt das in einen Lobpreis. Lobpreis ist eigentlich gar keine Technik oder irgendwas, das man macht. Ich höre oft manchmal in Gemeinden, wir machen jetzt den Lobpreis. Gut, okay, das ist so dahingesagt, aber Lobpreis kann man nicht machen, man kann ihn auch nicht verordnen. Es gibt auch Menschen, die gerade in Prüfungen sind, die sind nicht für Lobpreislieder jetzt, die singen eher die Paul-Gerhardt-Lieder. Aber wenn Lobpreis wirklich Lobpreis ist, dann ist es eine Folge von Rettungserfahrungen. Und ich kann euch sagen, die besten Lobpreislieder, die es gibt, sind Psalmenlieder, wo Psalmentexte vertont werden, also nicht zehnmal Jesus ist König, sondern wo Psalmentexte vertont werden. Und ich singe die über die Maßen gerne. Der Psalm 66 beginnt ja mit einem Lobpreis. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Also es soll nicht nur im Privatleben bleiben, sondern das soll heraus ins ganze Land zu hören sein. Und dann sagt er, ich lobe Gott, indem ich, Vers 13, ich drücke mich nicht drum, meine Gelübde erfülle. Und dann sagt er, ich erfülle meinen Lobpreis, indem ich das, was meine Lippen gesagt haben, als mir es schlecht geht, ich will dem Herrn Lobpreis opfern, bedeutet im Alten Testament auch Stiere, Böcke, Schafe zum Tempel bringen und dort opfern. Also ein Gelübde. Aber ich will eine Einschränkung machen. Machen wir mit dem Herrn keinen Handel. Ich weiß, wenn man in Prüfungen drinsteht, ich kenne das von mir selbst, dann möchte man Handel machen. Herr, wenn ich da rauskomme, dann spende ich dir 1000 Euro für die Mission. Oder wenn du mir dieses Problem wegnimmst, dann werde ich noch viel eifriger evangelisieren. Dann werde ich viel freudiger von dir weitersagen. Und wir alle kennen das sehr gut, wie die diese Silvestervorsätze. Dann ist tatsächlich das Leiden weg. Naja, und die Gelübde, die werden dann eher halbherzig, wenn überhaupt erfüllt. Es gibt eine Geschichte, da ist der Richter Jephtha, der sagt, Herr, wenn du mir einen Sieg über die Ammoniter gibst, großes Problem, dann werde ich das Erste, was mir, wenn ich siegreich heimkomme, über die Schwelle meiner Tür entgegenkommt, dir als Brandopfer darbringen. In Richter 11 steht nirgendwo, dass Gott von ihm dieses Gelübde verlangt hat. Nirgends. Aber er hat es ausgesprochen, der Herr hat ihm Sieg über die Ammoniter gegeben, Klammer auf, auch ohne das Gelübde hätte er es getan. Und dann kommt er nach Hause und das Erste, was passiert, seine Tochter war überaus verfreut, den Vater wiederzusehen. Er kommt siegreich nach Hause und mit Tanzen und Zimbeln und Reigen kommt sie ihm entgegen. Das war das Erste. Und dann wird im Laufe der Geschichte, es steht so ein bisschen in der Schwebe, aber es deutet alles darauf hin, dass er tatsächlich seine Tochter als Brandopfer dargebracht hat. Die Richterzeit war eine ganz schlimme Zeit. Also mit dem Gelübden bloß keinen Handel machen. Aber worum geht es hier eigentlich? Der Beter hat gebetet, Herr, wenn ich rauskomme, dann werde ich dir Dankopfer darbringen. Und das war im Alten Testament in der Form von vorgeschriebenen Tieren. Im Neuen Testament wird dieses Opfer aufgenommen, aber hier ist es was anderes. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die ihr erlebt habt, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Hier ist das Wort Opfer wieder. Das heißt, wenn wir Erfahrung gemacht haben, der Herr hat mich aus Todesnot errettet, vielleicht sogar aus einer schweren Krankheit, dann braucht Gott keine 1000 Euro für die Mission, die kannst du auch so spenden, da brauchst du keine Gelübde. Sondern was das Ziel sein soll, ist die erneute Selbsthingabe. Paul Gerhardt hat das wunderbar beschrieben, die besten Güter sind unsere Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchem er sich am meisten ergötzt. Das ist der Ausdruck des Lobpreises, dass man sich selbst neu und ganz tief und tiefer als vorher dahin gibt. Und das führt auch in die größere Fülle hinein. Ich will mal so sagen, vielleicht bist du ein Glückspilz und kommst relativ ungeprüft durchs Leben. Das mag bequem sein, aber es passiert dann auch wenig. Prüfungen haben ein Vorher, sie haben ein Mittendrin und aber auch ein Nachher. Der Psalm 66 ist ein Nachher-Psalm. Wenn du vor der Prüfung bist, denkst du vielleicht, ich habe Angst davor, das ist ja normal. Wenn du drin steckst, denkst du, das hört nie auf, aber dann gibt es Licht am Ende des Tunnels. Und dieser Psalm 66 ist ein Nachher-Psalm. Ein Mann, der die Prüfung bestanden hat, der raus ist, der wieder aufatmen kann. Und so ist es sicher so, dass ein Leben, das wenig Prüfungen hat, bequemer ist. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen oberflächlicher. Ich weiß nicht, ob ihr anders seid als ich, aber ich glaube, wir sind ja irgendwie, sind alle Menschen irgendwie so in Grundmustern gleich. Wenn mir es gut geht, freue ich mich. Aber ich stehe dann morgens auf und denke, ach na, jetzt musst du ja noch die Bibel lesen. Kann man auch ausfallen lassen. Schlafen wir noch eine halbe Stunde länger. Aber wenn Prüfungen im Leben sind, und das müssen jetzt nicht immer so schwere Sachen sein, es kann auch sein, dass man mal einen schwierigen Tag hat, dass man Probleme mit Mitmenschen hat, dass man mal eine leichtere Krankheit hat, dann stehst du morgens auf und das Erste, was ich denke, was ist die Losung heute? Ich brauche eine Ermutigung. Was ist die Bibellese? Dann ziehst du da was raus. Dann betest du auch anders. Dann hört es nicht nach 5 Minuten, ah ja, jetzt ist vorbei. Der Glaube bekommt Tiefgang. Und so ist es, wie ich es am Anfang sagte, für unsere Heiligung wichtig und notwendig, dass wir nach dem Maß, das der Herr uns gesetzt hat, auch durch Prüfungen und Anfechtungen gehen. Und ich habe noch ein Juwel zum Schluss. Das habe ich auch mehr zufällig entdeckt. Es heißt hier, du hast uns geprüft und geläutert. Und dem ist zugeordnet in 12, aber du hast uns herausgeführt und erquickt, ersetzt Luther. Ich habe hier die Schlachterübersetzung, da heißt es, du hast uns herausgeführt in die Fülle. Und dieses Wort, das hier Luther mit erquickt übersetzt, oder hier in der Schlachter eigentlich noch wortgetreuer in die Fülle hinein, gibt es im Alten Testament nur noch ein einziges Mal. Und das ist im Psalm 23. Da heißt es, du schenkst mir voll ein. Und dieses Wort voll einschenken ist dasselbe Wort, das hier steht, du führst mich in die Fülle. Das heißt, wenn diese Prüfungen überstanden sind, wenn du raus bist und dein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hast, dann kannst du auch in Anspruch nehmen, dass er dich in die Fülle hineinführt und dass das nachher größer sein wird und besser sein wird als das vorher. Wenn man es in ganz große Linien sieht, ein Kirchenvater hat mal gesagt, die Wiederherstellung ist größer als das, was vor dem Sündenfall war. Also im neuen Jerusalem wird das, was bei Adam und Eva im Paradies war, noch mal bei weitem überboten. Ich schließe mit einem Vers aus Jakobusbrief, Kapitel 1, auch ein sehr wichtiger Vers. Glücklich ist der Mann und die Frau auch, die die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Er schenkt mir voll ein. Amen.